wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball. Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute machen wir einen kleinen sommerlichen Abstecher ins Arbeitsrecht. Nein, das ist kein Scherz. Wir möchten nämlich wissen, was Eishockeyspieler in Österreich durchschnittlich verdienen, wieso viele Cracks im Sommer beim AMS gemeldet sind und was sich ändern sollte oder vielleicht sogar ändern muss. Und dazu haben wir einen veritablen Fachmann zum Gespräch gebeten. Alexander, oder besser bekannt unter Sascha Tomanek, ist ehemaliger Eishockey-Profi, ehemaliger Servus-TV-Experte und Vorsitzender der Spielergewerkschaft Union. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Sascha. Servus.
Hallo und ja, danke für die Einladung und ich muss gleich ganz unhöflich sein und dich korrigieren. Du hast gesagt, Spielergewerkschaft, glaube ich, hast du gesagt.
Ja.
Der Spieler, Doppelpunkt, Innen. Ja, der Eishockey-Spieler-Innen-Union. Das ist bei uns ein ganz ein wichtiges Thema. Und da muss ich gleich unhöflich, aber ganz streng sein.
Das ist, da darf man ruhig streng sein. Sowas gehört ausbessert. Ich werde mir das zu Herzen nehmen und werde das im Verlauf des Gesprächs, werde ich das, mich bemühen, das zu adaptieren. Ja, da muss ich das erste Mal eigentlich dazwischengrätschen, ganz kurz. Wir hätten das Gespräch mit Sascha Tomanek nur für 35, 40 Minuten ungefähr eingeplant gehabt. Er hat aber sehr, sehr viele schlaue Dinge gesagt, die wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf keinen Fall vorenthalten möchten. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dieses Gespräch in zwei Teile aufzusplitten. Im ersten Teil geht's um die Gewerkschaft an sich und die Eishockey-Karriere oder den Eishockey-Bezug von Sascha Tomanek. Und im zweiten Teil, der erscheint nächste Woche, geht es dann um aktuelle Themen. Wir hoffen, dass Sie mit beiden Gesprächen Ihre Freude haben werden. Und ja, dann geht es damit los mit Teil 1. Viel Spaß! Die erste Frage bei uns im Podcast ist immer die allerbanalste, die man sich vorstellen kann. Sascha, die Sommerferien haben bei euch im Osten begonnen. Das Wetter war in den vergangenen Wochen schon sehr, sehr sommerlich. Wie geht's dir denn gerade?
Danke, ja, mir geht's ganz gut. Die Sommerferien beginnen auch für mich tatsächlich jetzt in zwei Tagen, weil der, wie soll man sagen, lang herbeigesehnte Urlaub dann kommt. Und aber ja, wie du schon andeutest, Eishockey, Sommer und so weiter ist die Zeit, wo zwar quasi nicht gespielt wird, wo aber gerade im Hintergrund halt ganz viel gearbeitet wird und das betrifft dann uns genauso. Also Patrick Harrand, Reinhard Diewies, meine beiden Stellvertreter und ich, also wir sind im fast täglichen Austausch und es wird uns derzeit nicht fad und wir überlegen jetzt gerade, wer in diesen Urlaubswochen, wo ich jetzt nicht da bin, wer dann quasi mich wo wie vertreten kann und so weiter, wenn dringend was aufpoppt.
Das ist genau, du hast natürlich die Fährte, die ich da gelegt habe, hast natürlich gerochen. Der Sommer ist natürlich, was für viele Eishockey-Fans im ersten Anblick ein bisschen unvorstellbar ist, aber ist natürlich bei weitem nicht ganz so ruhig, wie man sich das vorstellen könnte. Wie schaut so ein Sommerarbeitstag bei dir aus? Wie schaut vielleicht generell so ein Arbeitstag bei dir aus? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Also, dass wir alle drei plus den Julian Großlercher darf ich natürlich nicht vergessen, der uns als Vierter im Bunde immer juristisch unterstützt. Jetzt bin ich zwar selbst auch Jurist, aber eigentlich hier verantwortlich bei uns für die politische Arbeit. Ich meine, dass ich mich jetzt juristisch ein bisschen auskenne, schadet natürlich nicht, aber die einzelnen Fälle, die zu bearbeiten sind, die starten dann meistens beim Julian Großlercher, ehemaliger Vienna Capital-Spieler, der jetzt schon Rechtsanwaltsprüfung und so weiter hat und eben da auch als Jurist arbeitet. Und mein persönlicher Tag schaut so aus, dass ich ja einen ganz normalen Vollzeitjob als Jurist habe. Und in den Mittagspausen, die bei mir meistens ein bisschen kürzer sind, oder in den Nachmittags-Abendstunden, dann quasi die Gewerkschaftsarbeit folgt, wobei das darf man sich jetzt bitte nicht so vorstellen, dass ich jetzt jeden Tag von 17, 18 Uhr bis Mitternacht da herumtelefoniere. Das ist nicht, also es gibt ganz viele Abende, wo auch gar nichts zu tun ist. Aber wir sind quasi immer unabhängig von den Projekten, die wir im Hintergrund laufen haben, die wir betreuen. Aber ansonsten ist es teilweise dann doch ein tagesaktuelles Geschäft. Es kann aber auch sein, dass dann am Freitag um 22 Uhr ein WhatsApp eines Spielers oder einer Spielerin kommt mit einem dringenden Problem, das dann übers Wochenende gelöst werden muss und plötzlich hängt man dann am Wochenende. Bei mir ist es als Wiener dann oft das Gänsehäufel, dass ich dann dort vom zwischen in die alte Donau hupfen und ein bisschen Karten spielen, zwischendurch dann aufstehe und einmal eine halbe Stunde mit einem Spieler telefoniere und versuche oder mit einem Manager telefoniere und versuche irgendwelche Probleme im Hintergrund zu lösen. Also es ist insofern ein bisschen zeitlich nicht vorhersehbar. Das macht es nicht immer sehr angenehm, weil ich das eher gewohnt bin, sehr strukturiert zu arbeiten. Umgekehrt ist es aber auch total spannend, weil ich nicht weiß, während wir beide jetzt hier den Podcast aufnehmen, ob nicht in der Zwischenzeit irgendwo irgendeine Anfrage reinkommt, irgendein Problem gelöst werden muss oder sonst was im Hintergrund gerade aufpoppt, von dem wir bisher einfach noch nichts gewusst haben. Wobei wir jetzt durch unsere Position und dadurch, dass wir an den Spielern so nah dran sind, da eh meistens relativ schnell einmal schon zumindest einmal Gerüchte bekommen.
Gibt es da Tendenzen, was die Probleme oder die meisten Anfragen betrifft?
Naja, oft sind es, ich nenne es jetzt Kleinigkeiten, weil es was falsch ist, weil es für die betroffene Person dann eigentlich meistens keine Kleinigkeit ist, aber dass irgendwo, ich weiß nicht, irgendein Geld nicht bezahlt wird oder dass strittig ist, ob irgendein Teil noch bezahlt werden muss oder ob irgendeine Strafe vom Spieler aus der Eishockey-Liga jetzt tatsächlich zu bezahlen ist, ob ein Vertragsausstieg möglich ist. Also das ist dann wirklich schon die juristische Kleinarbeit. Ja, das sind die kleinen Themen, die wir zwischendurch haben und größere Themen, aber auf die werden wir wahrscheinlich dann eh noch zu sprechen kommen.
Wahrscheinlich. Ich habe ein
Ja.
bisschen was rausgesucht. Grundsätzlich würde ich gerne nur ein bisschen abklären, wer ist denn grundsätzlich Mitglied bei der Gewerkschaft? Sind es alle Spieler und Spielerinnen der Liga, oder nur ein Teil oder nur die Österreicher? Oder wie kann man das ein bisschen erklären und erläutern? Gibt es da.
Ja. Also leider unter Anführungszeichen ist es nicht so wie in der NHL oder ich glaube auch in der schwedischen Liga ist es so, dass man automatisch durch Teilnahme als Spieler an der Eishockey League Mitglied bei uns ist, sondern wir sind eine freiwillige Interessensvertretung, wie generell die Gewerkschaft. Wir sind ja auch als Teil, also die Eishockeyspielerinnenunion ist ja ein Teil der Union und die Union ist wieder ein Teil des ÖGB. Also wir sind quasi auch gewerkschaftlich legitimiert. Wir dürften auch einen Kollektivvertrag ausverhandeln. Da ist eher das Problem, dass auf der Gegenseite die Liga nicht die Kollektivvertragsfähigkeit hat, beziehungsweise sich noch nicht oder nicht darum bemüht hat, ob das ein noch ist, weiß ich jetzt noch nicht. Das müsste man Christian Feichtinger dann fragen. Aber dann gäbe es die Möglichkeit, dass wir quasi einen Kollektivvertrag verhandeln könnten. Wer kann bei uns Mitglied werden? Wir haben das so definiert, dass jede Spielerin, jeder Spieler bei uns Mitglied werden kann. Dann kommt es darauf an, bin ich quasi Profispieler oder bin ich zum Beispiel nur Unterstützungsmitglied, weil es dürfen bei uns sehr wohl auch ehemalige Spielerinnen und Spieler dabei sein. Wir sind aber kein Fanclub. Also wir haben öfters die Anfrage, ja, wir finden es super, was ihr macht. Wir schauen schon seit 20 Jahren in Klagenfurt, in Wien, in Innsbruck zu. Können wir euch da unterstützen irgendwie mit einem Mitgliedsbeitrag? Und damals aber gesagt, nein, also das müssen wir schon strikt trennen. Ehemalige Spielerinnen und Spieler sehr gerne, dadurch sind auch dann manche Trainer dabei und dann kommt es darauf an, will ich quasi im Fall des Falles auch einen Vollversicherungsschutz haben. Dann ist es eben so, dass ich Vollmitglied sein muss oder spiele ich nur hobbymäßig Eishockey, finde aber die Idee gut, was wir da machen, dann kann ich als Unterstützungsmitglied beitreten, kriege dann aber auch keinen Rechtsschutz für den Fall, dass ich jetzt einen Rechtsstreit mit meinem Verein habe. Das ist quasi ähnlich nach dem, damals auch an der Gewerkschaft orientiert, wie die das Ganze handhaben. Und bei uns ist es eben so, das ist auch kein Geheimnis, dass der Mitgliedsbeitrag 20 Euro im Monat ist, also der Vollmitgliedsbeitrag. Das ist normalerweise bei Gewerkschaften ist es 1% vom Brutto. Nachdem es aber da so unterschiedliche Gehaltshöhen gibt und wir das auch bei den Fußballern mitbekommen haben, dass die das nicht so machen, weil David Alaba wird jetzt nicht 1% von seinem Einkommen hergeben, haben wir uns da auf einen Gesamtbetrag geeinigt, der wohl für alle immer stemmbar ist. Weil du vorher noch gefragt hast, Nationalitäten oder so, das ist bei uns völlig egal. Wir leben in einem offenen Europa und bei uns sind sowohl österreichische Spieler und Innen als auch internationale, wenn ich es jetzt so nennen darf, kann jeder, der will, kann bei uns da beitreten, wenn er eben diese anderen Voraussetzungen erfüllt, dass er eben in der Liga spielt in Österreich, also gespielt. Vielleicht, wenn ich das noch mit Österreich und international habe, wir wollten ja auch oder wir hätten auch sehr, sehr gerne die Spieler der internationalen Teams bei uns aufgenommen, beziehungsweise die haben auch bei uns angefragt, also vereinzelt immer wieder, ob sie bei uns aufgenommen werden können. Da haben wir eher das juristische Problem, dass wir das noch nicht gelöst haben, dass wir quasi eine österreichische Gewerkschaft sind und man nur dann Mitglied sein kann, wenn man seinen Arbeitsplatz in Österreich hat. Ja. Und das haben die nicht. Sie kommen zwar alle paar Wochen für ein paar Stunden nach Österreich, um hier zu arbeiten, aber das ist jetzt nicht der fixe Arbeitsplatz. Und da haben wir aber versucht, ein bisschen zu unterstützen, dass die in Italien selbst zum Beispiel war das Thema, was aufbauen. Das ist uns aber ehrlich gesagt nicht ganz gelungen, beziehungsweise war dann auch das Interesse der Spieler dort nicht groß genug. Aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir da alle an Bord hätten, so wie es auch in der NHLPA mit USA und Kanada keinen Unterschied macht. Aber das sind eben alle bei der Liga angestellt und da sind alle dann alle quasi die Anstellung bei der Liga und werden dann auf die Vereine verteilt. So ist bei uns die Liga nicht organisiert. Bei uns sind es schon noch lauter einzelne Arbeitgeber, die Vereine, die sich dann halt zur Liga relativ lose zusammenschließen.
Okay, und wer steckt hinter der Spielergewerkschaft? Weil ursprünglich hat ja da Philipp Lukas auch ein bisschen mitgespielt bei der Gründung, oder? Stimmt das?
Ja, also mitgespielt, der Philipp Lukas ist einer meiner besten Freunde seit Ewigkeiten. Genauso auch wie der Reinhard Divis. Und die eigentliche Idee ist von Patrick Harrand gekommen. Ja? Also Ehre, wem Ehre gebührt. Der Patrick ist im Sommer 2020, als Corona ausgebrochen oder Corona schon volles Thema war, mehrmals auf mich zukommen. Patrick und ich, sein Papa war schon mein Trainer, Patrick und ich haben dann bei den Caps auch einmal eine Saison zusammengespielt. Und wir waren aber zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt keine dicken Freunde oder irgend sowas. Wir haben uns halt gekannt, haben zwischendurch geplaudert, aber das war jetzt kein engeres Verhältnis. Und der Patrick ist auf mich zugekommen und hat gemeint einfach, du, es ist Zeit, es muss was gemacht werden. Und bei mir war es so persönlich, dass gerade die Servus-TV-Zeit fix beendet war nach 10 Jahren. Also die haben uns eben schon rechtzeitig mitgeteilt, dass 2020 nach Ablauf der Saison es keine weiteren Saisonen mehr geben wird. Und dadurch habe ich ein bisschen mehr Tagesfreizeit wieder gehabt oder mehr Freizeit nach Abendfreizeit eigentlich gehabt. Und habe das zuerst mehrmals abgelehnt, weil ich gesagt habe, du, die Spieler, wir haben ja immer wieder darüber geredet in meiner aktiven Zeit noch, aber wenn es hart auf hart geht, waren die Spieler einfach nicht bereit, solidarisch genug zu sein, sondern dann hat doch trotzdem jeder wieder auf seinen eigenen Vertrag geschaut und hat gesagt, na, warum soll ich mich da jetzt mit anderen solidarisch erklären, weil dann kriege vielleicht ich keinen Job mehr. Mhm. Der Patrick hat es dann aber geschafft, in mehreren Telefonaten und WhatsApps mich über den Sommer doch zu überzeugen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen das Ganze an. Wir wollen aber kein Zweiervorstand sein, sondern wir wollen das zu dritt machen, für den Fall, dass wir uns uneinig sind, dass wir immer eine Mehrheit haben, ja, dass wir dann immer irgendwie abstimmen können. Mhm. Und da haben wir dann, weil wir ihn beide sehr schätzen und lieben, ich meine, wer nicht, den Philipp Lukas an Bord geholt, der da auch sofort dafür war. Da war dann nur nach, ich glaube, einem Jahr war das schon das Thema, dass der Phil dann in Linz quasi in eine Art Arbeitgeberposition geschlüpft ist durch seine neuen Aufgaben, die er bei den Blackwings dann übernommen hat. Mhm. Und damit wäre es ein Interessenskonflikt gewesen. Und er hat dann noch weniger Zeit gehabt, als er vorher schon gehabt hat. Und da haben wir gesagt, gut, dann versuchen wir den Westen besser abzudecken und haben den Reini Divis gefragt, der da dankenswerterweise, er betont immer aus Freundschaft zu mir, dann mit an Bord gekommen ist. Und mit Reini haben wir natürlich da einen sensationellen Typen, weil der Reini, ich darf im Podcast hoffentlich so reden, der scheißt sich nichts. Ja. Der Reini braucht von niemandem mehr im österreichischen Eishockey was. Das ist auch bei mir immer der Vorteil gewesen. Ich bin da, ich hoffe nicht auf einen Trainerjob irgendwo. Als Spieler bin ich sowieso schon mittlerweile über 20 Jahre zu alt und ich will da auch nicht als Manager irgendwo einsteigen. Also ich brauche persönlich vom österreichischen Eishockey nichts. Die Eishockey-Szene, wer auch immer, Verband, Manager, mir kann da auch keiner was tun, weil ich habe einen Job, ich bin finanziell unabhängig und kann da machen, was ich will. Und der Reini ist da einfach noch viel, viel besser. Weil wenn wir irgendwo jemanden brauchen, der ehrlich seine Meinung in einem Interview mal raushaut, dann hat er das für uns getan, wo es nötig war. Und ich habe dann quasi als Vorsitzender kalmierend eingreifen können. Also das war bei uns ein bisschen dann die Aufteilung. Und auf dem Reini ist einfach auch 100% Verlass. Und da sind wir mit Patrick jetzt gemeinsam seit ja mittlerweile 5 Jahren, glaube ich, ein lässiges Trio. Und lustigerweise, was ich vorher angesprochen habe, eben diese Geschichte, dass wir uns eine Dreierkonstellation wünschen, damit wir immer eine Mehrheit haben. Es war eigentlich noch nie irgendwas nicht einstimmig. Ja. Also wenn wir Sachen absprechen in unserer Gruppe, sind wir uns eigentlich immer einig. Ja. Oder wir diskutieren es dann aus und dann lasse ich mich auch überzeugen, wenn der Patrick und der Reini da irgendwie was sagen und ich eigentlich zuerst andere Gedanken gehabt hätte und so weiter. Und ja, also das plus die Zusatzarbeit von Julian Großlöcher, den muss ich einfach immer wieder erwähnen, weil er sehr viel Zeit und Know-how da im Hintergrund einbringen muss.
Wie du richtig sagst, Ehre, wem Ehre gebührt. Ihr habt während der Zeit von Phil habt ihr noch einiges zu tun gehabt mit den Blackwings, weil 2020, als ihr gegründet worden seid, hat sich ja auch das Linzer Eishockey überworfen, sage ich jetzt einmal. Und danach gab es einige Gerichtsverfahren und rechtliche Streitigkeiten. Spieler haben Geld eingeklagt. Wart ihr damals in diese Streitigkeiten, also in die Auswüchse dieser Streitigkeiten, wart ihr da damals schon involviert oder war das nur, ist es nur eine Zeit, die vor eurer Zeit, eurer Wirkungszeit, gelegen ist?
Ich muss manchmal ein bisschen nachdenken bei deinen Fragen, weil die sind sehr gut und aber auch wirklich in die Tiefe gehend. Und manche Sachen muss ich schauen, dass ich das richtig im Kopf habe. Aus der Zeit haben wir damals, da haben wir nicht mitgespielt bei diesen Gerichtsverfahren. Es hat dann allerdings sehr wohl mit den Akademien und so weiter, da waren wir dann involviert. Und dann auch mit dem Petra Nader, den ich, das muss ich wirklich sagen, obwohl er quasi die Gegenseite ist, aber den ich wirklich sehr schätze. Und mit dem es wirklich immer wieder gute und konstruktive Lösungen gibt. Da war das vor 2 Saisonen, glaube ich, mittlerweile, als sie plötzlich dann das Farmteam eingestellt haben.
Genau,
Und
ja.
dann war die
Genau.
Frage der Auflösung der Verträge. Und dann ist der Peter, hat den Vorschlag gebracht, die Hälfte. Ja, jeder soll noch die Hälfte kriegen. Das haben wir den Spielern dann so präsentiert. Die waren damit auch einverstanden. Und dann ist aber der Teufel im Detail gelegen. Also ich habe es relativ leicht machen können. Ich habe mich mit Peter auf die Hälfte geeinigt. Das waren 2 Gespräche. Die Spieler haben gesagt, ja, das passt. Und dann ist der Julian Großlöcher ins Spiel gekommen, weil was heißt denn die Hälfte, wenn du vielleicht ohne Entgelt spielst, sondern nur für die Gratiswohnung oder für die Eislaufschuhe? Ja, wie viel ist denn
Jawohl.
die Hälfte von 2 Eislaufschuhe? Ja, also sinnvoll, ja. Es wird
Ja,
nicht der
ja.
eine Eislaufschuh sein. Und das ist über Monate gegangen, was der Julian da dann ausverhandelt hat. Also da waren wir inkludiert oder involviert, ist das richtigere Wort. Und spannend war eigentlich der Anfang. Wir haben uns im Sommer haben wir beschlossen, damals 2020, dass wir das starten. Daraufhin haben wir dann im Hintergrund Gespräche geführt mit den Raffel-Brüdern, den Geier-Brüdern, also dort, wo wir gewusst haben, die sind dahinter und haben uns dann versucht, in allen 8 österreichischen Vereinen damals irgendwie da mal an die Schlüsselspieler ranzumachen. Und der Patrick hat da damals seine Kontakte genutzt, weil ich habe gesagt, ich will mit da mit jedem einmal vorher sprechen, weil ich mache das sicher nicht und dann gründen wir uns und dann sind 7 Leute dabei. Ja, also
Ja.
weil für das ist mir dann der ganze Aufwand zu schade. Und es waren aber wirklich alle da, ich sage jetzt mal Feuer und Flamme dafür. Und gegründet an sich haben wir uns ja dann im Oktober 2020 an einem Montag war es. Wir machen immer den spielfreien Montag dann für solche Geschichten. Und da haben wir uns dann in Salzburg alle zusammengesetzt und das sind wirklich von jedem Verein sind da 2, 3, 4 Spieler gekommen. Die haben uns einmal gewählt, damit wir mal überhaupt eine Legitimation haben, da aufzutreten. Und dann haben wir gesagt, so, es ist jetzt Montag. Damit das Ganze wirklich Sinn hat, weil da waren wir dann, ich weiß nicht, 25 Mitglieder, habe ich gesagt, jetzt geht's ja alle in eure Kabinen, da habt ihr die Mitgliedsanträge und lasst es von so vielen interessierten Spielern wie möglich unterschreiben. Und das war dann eben diese 3 Tage, wo wir innerhalb von diesen 3 Tagen auf über 100 Mitglieder gekommen sind. Und wir dann quasi am Freitag in dieser Woche offiziell rausgegangen sind, hallo, da sind wir. Wir haben dann die Liga angeschrieben, wir haben die Vereine angeschrieben, wir haben den Verband angeschrieben, weil da war schon immer die Gefahr, wenn das zu früh publik wird, dass das dann im Keim erstickt wird, weil da hat es ja immer wieder Bemühungen der Arbeitgeberseite oder der Vereinsseite gegeben, schon vor 20 oder 25 Jahren. Na, wenn ihr sowas macht, dann kriegt es keinen Vertrag mehr. Und da war dann eben die Geschichte, dass wir allen Spielern garantiert haben, ihr seid da alle anonym dabei, für den Fall, dass das jemand am Anfang, auch wenn wir mittlerweile fortgeschritten sind im Jahr 2020 damals, falls das jemand nicht akzeptieren will, keiner weiß, wer Mitglied ist. Ja? Wir gehen einfach nur mit der Gesamtzahl raus, aber wir nennen jetzt keine einzelnen Namen, falls jemand nicht Mitglied sein will. Weil damals war tatsächlich dann noch sehr viel Angst. Mittlerweile gibt es diese Angst gar nicht mehr. Die Spieler haben gesehen, es passiert nichts. Und die Vereine haben es hingenommen müssen, einfach weil auch so eine überwältigende Mehrheit dabei war. Und aktuell, jetzt sagst du, ein Kader hat 25 Spieler in der Eis, wenn man ein bisschen aufrundet. Und sagst mal 8, sind es circa 200 mögliche Spieler, die bei uns Mitglied sein sollten. Und wir sind, ich schätze mal so bei 130 aktuell. Wir haben jetzt
Okay.
wieder ein paar verloren, weil die Importspieler, wenn die dann immer aufhören, die treten dann immer relativ schnell aus. Aber es werden jetzt hoffentlich dann im August, September wieder welche dazukommen. Aber ich sage mal, wenn wir da wieder so in Richtung 150 Spieler kommen, ist das eh schon ein Wahnsinn. Aber ich meine, wer hat schon 75% Abdeckung bei einer freiwilligen Mitgliedschaft? Ja.
Absolut.
Also das ist eh ganz toll. Insgesamt sind wir jetzt, glaube ich, knappe 300 Mitglieder, durch Unterstützungsmitglieder, durch sehr viele Spielerinnen, die bei uns beigetreten sind, Spieler aus der Alps, Spieler, die im Ausland tätig sind, also Marco Rossi oder so ist bei uns zum Beispiel genauso Mitglied. Ja. Und dann haben wir alle angeschrieben, alle Vereine und so weiter, und dann ist einmal null Respond gekommen. Also es ist echt nichts passiert. Wir haben das Gefühl gehabt, sie wollen uns totschweigen. Einzig der Österreichische Eishockeyverband damals, die haben sich relativ schnell gemeldet, haben gesagt, ja, cool, dass es euch gibt, wir erachten das für sinnvoll. Und da haben wir dann auch in den nächsten Monaten, da hat man damals immer aufpassen müssen mit Corona, wie viele Leute einander treffen können und so weiter. Und da hat es dann relativ schnell einmal ein Treffen gegeben. Und ich habe ja vorher gesagt, mein eigentlicher Job ist, dass ich als Jurist tätig bin, und ich war gerade in der telefonischen Beratung und kriege plötzlich am Handy ganz nervöse Anrufe. Zuerst vom Gregor Baumgartner, der damals eben in Linz, weil du das, so bin ich jetzt auf das gekommen,
Genau,
der
ja.
damals in Linz der verantwortliche Manager war. Und plötzlich auch vom Christian Feichtinger, den ich seit 30 Jahren kenne, der sich aber auch auf diese Meldung von uns, Hallo, da sind wir, nicht rückgemeldet hat. Und Grund war, weil in Linz damals es geheißen hat, die Spieler müssen, obwohl der Brian Lebler was damals positiv getestet worden sind auf Corona, trotzdem hat es geheißen, die anderen müssen in die Kabine kommen und weiter trainieren, weil man versucht noch irgendwie diesen Spielplan durchzukriegen. Und das war ja damals eine total unsichere Zeit, da hat ja keiner gewusst, was auch arbeitsrechtlich am nächsten Tag wieder erlaubt ist und was nicht. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was die damalige Regelung war. Ich weiß nur, dass ich dann, nachdem ich mit meinem eigentlichen Job fertig war, dann in der Mittagspause herumtelefoniert habe. Und der Gregor Baumgartner, mit dem ich mich immer schon gut verstanden habe, und der dann, aber ja, die müssen trotzdem kommen. Und ich sage, na Gregor, das ist gefährlich und so weiter, das geht nicht und das ist auch von den Regularien nicht gedeckt. Dann der Christian Feichtinger Angst gehabt hat, dass wir da den Ligaspielplan, dass sie den quasi nicht einhalten können, und er mal versichert hat, das und das ist sicher. Also bei sich ist das losgegangen in der Mittagspause, und dann natürlich auch von Christian gekommen ist, ja, und wir laden euch natürlich schnellstmöglich einmal ein, dass wir uns einmal zusammensetzen, aber jetzt müssen wir das zuerst klären. Also das hat quasi dann von 0 auf 100 gegangen zwischen, ja, wir schauen einmal, was jetzt mit dieser Gewerkschaft da ist, mit dieser
Ja.
eigenartigen, und aha, scheinbar, wir müssen sie wirklich akzeptieren, weil wir haben den Spielern immer gesagt, wenn was ist, ihr braucht es jetzt nicht mehr verhandeln, schickt die Leute zu uns. Ja. Und dadurch sind wir dann relativ schnell durchs tägliche Business eh eingestiegen und haben dann auch versucht, halt so schnell wie möglich die diversen Manager mal persönlich im Rahmen der Mannschaftsbesuche auch persönlich zu besuchen. Wir kennen ja eh die meisten aus unserer Zeit. Mit manchen haben wir zusammengespielt, manche waren unsere Gegner, manche kennen wir aus unserer aktiven Zeit noch, weil sie damals schon Manager waren. Also ja, es ist eine kleine Welt, der Eishockey-Welt.
Es ist eine kleine Welt und das ist eigentlich eine super Überleitung zum nächsten kleineren Themenblock. Ich würde gerne nur über konkrete Zahlen sprechen, weil man tut sie in Österreich insgesamt wahrscheinlich und auch im Eishockey tut man sie relativ schwer transparent darzustellen, was Sportler verdienen. Die erste Frage ist, warum ist es bei uns nicht der Fall, weil in der NHL zum Beispiel oder generell in Nordamerika weiß man ja relativ genau, was Spieler verdienen. Und zweitens, wäre so etwas überhaupt wünschenswert?
Aus unserer Sicht ja. Warum es bei uns noch nicht funktioniert, ist, glaube ich, da müssen wir ein bisschen höher ansetzen als in der kleinen Eishockey-Welt, weil jetzt war fast vor einem Monat Transparenzrichtlinie, die umgesetzt werden hätte sollen, aber nicht umgesetzt worden ist, um eben da mehr Gerechtigkeit, und da geht es dann vor allem ganz häufig immer um Gerechtigkeit, was Frauen betrifft. Ja. Und jetzt nicht, rede ich jetzt gar nicht, noch gar nicht vom Eishockey, sondern generell in unserer Arbeitswelt,
Ja.
um das sichtbarer zu machen, wo es quasi nicht gleichwertige Bezahlung gibt für gleiche Jobs. Ja. Und das geht eben, es geht nicht darum, dass irgendwer nicht mehr verdienen darf als der oder die andere, sondern wenn es um gleiche Geschichten geht. Also wünschenswert wäre es aus meiner Sicht, dass man sieht, wie viel die Spieler verdienen, Klammer auf, vielleicht auch wie wenig, Klammer zu. Weil natürlich ist immer die Gefahr bei den Spielern, die gut verdienen, dass dann eine gewisse Neiddebatte entsteht. Es wäre aber auch nicht schlecht, eben, wenn die Fans, die dann freitags oder sonntags oder zwischendurch auch samstags, sprich am eigenen Wochenende in die Halle gehen und dann vielleicht die eigene Mannschaft und die Spieler beschimpfen, weil sie gerade mal ein Spiel verlieren und dann die kämpfen nicht und die verdienen so viel Geld. Vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht zu wissen, dass die Spieler am Eis vielleicht weniger verdienen als ich selbst in meinem Job. Ja, das ist, ja, so gesehen ist es ein zweischneidiges Schwert. Aus meiner Sicht würde diese Transparenz natürlich helfen, gerade in den Gesprächen mit der Liga oder den einzelnen Vereinen über gewisse Mindeststandards, so wie es in Kollektivverträgen halt ist, dass ich unter einem gewissen Betrag nicht verdienen kann, wenn ich auf diesem höchsten Niveau in Österreich oder in dieser internationalen Liga spiele. Aber wenn wir da Spieler haben, die, ich weiß nicht, 8x500 oder 8x400 Euro verdienen für die Saison, die 20 Jahre alt sind und dann vielleicht noch nicht neben der Eishalle wohnen, sondern vielleicht noch eine Anfahrtszeit von 20, 30 Minuten haben, weil sie noch bei Mama und Papa wohnen müssen, weil sie kein Geld haben, wo quasi das Benzingeld schon drauf geht für die paar Hunderter, die ich bekomme und das dann nicht einmal in voller Anmeldung, sondern eben nur als irgendwie pauschaler Reiseaufwandssatz, dann ist es halt aus meiner Sicht nicht akzeptabel, dass man da vom Profi also geredet. Und das muss den Fans da draußen schon noch bewusst sein. Umgekehrt, ja, weiß ich, dass es einzelne Spieler gibt, die, und das sage ich auch dazu, völlig verdient, sehr viel Geld verdienen. Aber das sind dann auch wirklich die Besten der Besten ganz oben. Also die kriegen sie ja auch nicht geschenkt, sondern die kriegen sie ja auch nur, weil sie dann in den entscheidenden Phasen die entscheidenden Spielzüge machen.
Du sprichst eine große Range an. Wie groß, von wo bis wo bewegen wir sie da? Ungefähr. Kann man das einschätzen?
Einschätzen. Also wir haben eine Umfrage gemacht, was die Nettoentgelte betrifft. Natürlich anonym, aber schon, wir können es dann anhand der Auswertungen schon nach Vereinen gliedern. Da haben nur 30 Spieler teilgenommen. Und ich schaue jetzt gerade, nachdem ich mit Zahlen ganz schlecht bin, zumindest nicht, wenn ich sie mir merken muss. Wir haben uns da das Medianeinkommen angeschaut. Vielleicht noch kurz zu erklären, weil das Durchschnittseinkommen natürlich schnell einmal durch einen Ausreißer nach oben oder unten zerstört werden kann. Aber Medianeinkommen ist, wenn ich 20 Spieler von einer Mannschaft mir anschaue, ist es der Schnitt zwischen dem 10. und dem 11. Spieler. Mhm. Ja, also dass ich da diesen Mittelwert entwickle und da sind wir jetzt, wenn man alle zusammenrechnet, also Imports und Österreicher, fangen wir in Innsbruck an bei 17.500. Das sind bitte alles immer hochgerechnete Zahlen, die auch gerundet werden und so weiter. Mhm. 17.500 netto für die Saison, ja, also das, was sie ausbezahlt bekommen. Wobei da dann auch die Frage ist, dass manche trotzdem noch da diese pauschale Reiseaufwandsentschädigung von erlaubten 720 Euro pro Monat dann in diesem Vertrag drinnen haben, was aus meiner Sicht wieder juristisch nicht erlaubt ist, wo es eh gerade auch im Hintergrund bei einem Verein Probleme mit dem Finanzamt gibt. Aber da reden wir mal von also knapp unter 20.000. Und der Grösus ist da noch immer Red Bull Salzburg, wo man von 75.000 für die Saison netto sprechen. Mhm. Ja. Und dazwischen, also es ist an zweiter Stelle haben wir gleich auf, was haben wir da, Linz, Graz und KAC, wo wir immer so 55.000 haben. Und
ja. Medianeinkommen, also das ist tatsächlich 10. bis 11. Spieler.
Genau, also wenn so viele, wenn nur 12 Spieler teilgenommen haben, ist es zwischen 6. und 7. Ja. Ja, wenn man es nur auf die Österreicher herunterbricht, verändert sich in Salzburg lustigerweise und auch in Innsbruck nicht so viel, aber zum Beispiel dann in Linz, Graz und Klagenfurt merkt man ja schon, dass es da sind wir dann bei 35 bis 45 bei den drei Vereinen zum Beispiel. Mhm. Ja. Also das sieht man ja schon, dass die Importspieler, weil sie oft gebracht wird, dass die Österreicher so teuer sind, wobei dann sagt die Liga natürlich wieder nur bei Vergleichbaren, aber das können wir so nicht ganz bestätigen, weil wenn wir uns das Medianeinkommen der Imports anschauen, dann ist sind wir selbst in Innsbruck schon bei 45.000. Nur in Feldkirch bei den Pioneers ist es ist es tatsächlich bei 25.000. Also da macht es nicht den großen Unterschied. Aber da sind wir schon in Salzburg 95, in Graz 95, auch Wien und Villach dann mit 75. Also da haben wir dann schon einen Schnitt von 75.000 innerhalb der Eis, ja, wenn wir es auch auf die Liga dann hochrechnen.
Darf man die Zahlen? Mich verblüfft das jetzt. Ich habe mir sowas gewünscht, aber ich bin verblüfft, dass du diese Zahlen so sagen kannst. Darf man das so? Ist das so?
Ja, das darf man, weil wofür haben wir die Zahlen verwendet? Wir sind vom Verband gefragt worden, ob wir diese Zahlen haben, letzten Herbst vor Weihnachten. Wir haben gesagt, nein, haben wir nicht. Und dann haben wir über Weihnachten diese Spielerbefragung gemacht, wo jeder freiwillig teilnehmen kann, wo man ihm auch überhaupt keinen Namen oder irgendwas nennen. Also keiner kann da jetzt irgendwie wissen, dass der und der so viel verdient. Und im Sinne dieser Transparenz finde ich das schon wichtig, dass man weiß, was da bezahlt wird. Oder vielleicht zwei Sachen. Zum einen hat man dann gesehen, weil ich vorher gesagt habe, tagesaktuelles Geschäft, man weiß nie, was auf einen zukommt. Das waren dann meine Weihnachtsferien. Also ich bin dann gesessen und wir haben diese Statistik ausgewertet und wir bekommen zwar dann Unterstützung von der Union, aber so wie ich es dann genau haben will, was für uns dann da die wichtigen Sachen zum Rauslesen sind, also da bin ich dann schon selbst gesessen, den einen oder anderen Urlaubstag oder Weihnachtsfeiertag und habe da dann herum gerechnet und das zusammengefügt, die Zahlen, die wir bekommen haben, weil wir auch Vertragslängen und so weiter abgefragt haben. Und das dann aus Excel-Tabellen rauszuzitzeln, war dann, das hat mit KI noch nicht funktioniert. Also das hat dann nicht die Ergebnisse gebracht, die tatsächlich da abgebildet waren, weil ich das versucht habe, aber dann getestet habe. Das Zweite ist, der Christian Feichtinger hat umgekehrt mir vor kurzem in einem Telefonat, also so was anders gegangen, ich schon auch gesagt, dass sie jetzt auch da irgendwie Zahlen erhoben haben und dass sich die nicht ganz decken mit meinen Zahlen. Also diese Zahlen, die ich hier habe, haben keinen Anspruch auf Richtigkeit, keinen Anspruch auf, dass sie vollständig sind. Es sind aber Zahlen, die wir mal bekommen haben. Ja, aber das ist jetzt nichts, was man jetzt einklagen kann, weil es sind anonyme Umfragen und da kann jeder anklicken, was er meint. Erfahrungsgemäß geht es dann aber trotzdem in die richtige Richtung. Ja, und man sieht ja trotzdem die Tendenzen, wenn man sich anschaut, wer ist in der Liga hinten, dann ist es Vorarlberg und Innsbruck. Ja. Wer ist finanziell hinten, es sind die da. Also diese Zahlen, sie geben schon eine Einschätzungsmöglichkeit wieder, dass sie nicht auf dem Euro genau stimmen werden und wird nicht jeder einzelne Spieler mitgemacht hat, sondern eben nur unter Anführungszeichen 131 oder 133 von 200. Ja, aber es gibt die und mir und jeden anderen auch mal was zum Angreifen. Und die Liga hat das, also der Österreichische Eishockeyverband hat mich dann gebeten, dass ich das in der Sitzung mit der Liga, die sie gemeinsam im Jänner gehabt haben, wo quasi Ligapräsidium und Verbandspräsidium zusammengetroffen sind, dort bin ich dann eingeladen gewesen, dass ich es online, dass ich das Ganze mal präsentiere, diese Zahlen, auch diese Vertragslängen, weil auch die Vereine gegenseitig voneinander oft das nicht so wissen. Ja, also ist ja nicht so, dass, wie ich es am Anfang geglaubt habe, dass alle Manager da gut befreundet sind und gemeinsam da immer Sache machen, sondern man kriegt ja schon mit in den Einzelgesprächen, dass die oft untereinander sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sind. Ja, dadurch war das interessant, das dort einmal zu präsentieren, damit Liga und Verband in diesen, die reden jetzt wieder über die neue Kooperationsvereinbarung, weil die kommende Saison dann auslaufen wird, damit da wieder, wenn es geht um Kaderregelung, heißt seitens der Liga, de facto geht es dann oft ganz viel darum, wie viele Spieler, also Transferkartenspieler, also mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft, dürfen denn pro Spielbericht oder pro Verein aufscheinen.
Ich würde sagen, wir machen hier eine ganz kurze thematische, also arbeitsrechtlich thematische Pause und gehen in die persönliche Vorstellung von dir ein bisschen, sprechen ein bisschen über deine Zeit im Eishockey und was du vom Eishockeysport für dein Berufsleben mitnehmen hast können. Ich habe ein bisschen was herausgesucht, Sascha. Du bist 51 Jahre und hast laut meinen Aufzeichnungen bei Watt Stadlau angefangen mit dem Eishockeyspielen. Und das ist ja die Hochburg der Lukas-Brüder, der Lakos-Brüder. Reini Diebis hat dort gespielt. Ist die Freundschaft damals dort deshalb zustande gekommen?
Ja, völlig richtig, ja, perfekt recherchiert. Watt Stadlau muss man erst einmal finden. Passt dann auch wieder zu meiner Sozialisierung. Ich bin in Kaisermühl aufgewachsen. Also damals war das noch nicht so also ein tolles Viertel, war es trotzdem schon, aber mittlerweile ist ja Kaisermühl an der Donau für die Nicht-Wienerinnen, also direkt an der Donauinsel eigentlich genau genommen. Damals war das halt irgendein ein Viertel des 22. Bezirks. Mittlerweile wohnen dort quasi unleistbar. Also wenn du dort jetzt eine Eigentumswohnung kaufen willst, der Raphael Roth hat sich vor ein paar Jahren noch eine gekauft, aber der hat auch sehr gut verdient und auch immer sehr, sehr clever sein Geld investiert. Und damals war Stadlau so Wiener Arbeiter- und Turnverein. Also wir waren die klassische Proletarierpartie, nicht zu verwechseln mit Proletenpartie. Wobei vielleicht waren wir das zwischendurch auch ein bisschen. Und das damalige Gegenstück war der WEV. Die haben am Heumarkt gespielt, in der Stadt drinnen damals dann die Söhne der Rechtsanwälte, der Ärzte und Ärztinnen und so weiter gespielt. Und das war dann schon immer relativ früh schon Klassenkampf, weil wir dort gespielt haben, dann im Freien, dann sind halt deren Eltern mit irgendwelchen Nerzmänteln dort gestanden und unsere Eltern halt mit den Skijacken. Ja. Das heißt jetzt nicht, bitte, ich bin jetzt nicht in armen Verhältnissen aufgewachsen, überhaupt nicht. Ja. Aber es war schon ein bisschen ein anderer Ansatz. Und eben die Lukas-Brüder, die Divis-Brüder, die Lakos-Brüder, wir haben uns dort, weil die Lakos sind dann auch immer ein bisschen jünger, die habe ich dann eigentlich erst als Erwachsener bei den Caps kennengelernt. Und die haben wir dann auch Verein gewechselt. Aber ja, wir waren da schon, auch Niki Stockhammer, wo der leider viel zu früh verstorbene Günter Stockhammer ist ja auch in Urstadtlauer gewesen, der Niki Stockhammer jetzt Vizepräsident des österreichischen Eishockeyverbandes, der war damals auch unser Jahrgang, das war der 75er-Jahrgang, wo eben der Reini Divis, der Roli Divis war ein 74er-Jahrgang, der dann auch lange Zeit in Linz gespielt hat. Und dann der Bobby Lukas als 78er und der Philipp Lukas als 79er. Also aus der Zeit haben wir uns gekannt und ja, das war einfach eine sehr coole Zeit. Wir sind alle dort im Bereich des 22. Bezirks aufgewachsen, waren immer die Außenseiter, wir haben immer zu wenig Spieler gehabt, und waren aber für das eigentlich relativ erfolgreich damals. Ja. Bis es dann 15, 16 waren, da sind wir dann in die erste Mannschaft gekommen, das war damals zweite Liga Stadlau. Und nach der Saison war dann sowohl, also davor eigentlich war die Donauwerkhalle dann weg, die für die nie stattfindende Expo quasi abgerissen worden ist, wo jetzt die Donau-City steht. Das war muss man sich vorstellen, das war eine eigentliche Blumenhalle von der Blumenausstellung, die man dann umgebaut hat in eine Eishalle, die viel zu warm war. Es hat Zäune gegeben, dass nicht das ganze Publikum aufs Eis gesehen hat. Und alle anderen haben es gehasst, in der Halle zu spielen, weil es einfach viel zu heiß war. Aber sie war für uns einfach Kult. Also wir haben es geliebt und rundherum hast du den Donaupark gehabt. Das heißt, für Trockentraining haben wir uns nicht viel überlegen müssen, waren da immer draußen. Und das war schon eine sehr coole Zeit, die man da mit. Ich habe erst relativ spät, ich habe erst mit 9 oder 10 begonnen, aber die wir da dann die nächsten paar Jahre verbracht haben. Und dann war eben, als wir 16 waren, haben wir noch eine Saison gespielt in der zweiten Liga und dann war der große Zusammenbruch. WEV ist kollabiert in der ersten Liga, wir sind kollabiert in der zweiten Liga finanziell und dann hat es diese Zusammenlegung gegeben mit dem EC Wien. Und der Kurt Harrand, der damals noch einen sehr gut dotierten Vertrag vom WEV gehabt hat, hat das Ganze dann als sportlicher Leiter und Trainer übernommen. Und dann sind unsere ehemaligen Erzfeinde, die WEV-Spieler, der Arthur Marcel und Christian Jobst, Tino Regenfelder, was weiß ich, wie die alle geheißen haben damals, da sind wir dann quasi zusammengelegt worden und haben uns dann eigentlich auf Anhieb relativ schnell auch gut verstanden. Ja, dann waren wir halt die Wiener alle gemeinsam.
Unglaublich, was sie damals abgespielt hat schon. Grundsätzlich, wie bist du, warum ist es bei dir, du hast gesagt, relativ spät dazugekommen, warum Eishockey?
Naja, ich wollte es eigentlich immer, ich habe es im Fernsehen gesehen, mir hat es immer gefallen. Meine Eltern haben mir immer gesagt, das ist zu gefährlich, ich soll das nicht machen. Und dann hat ein Freund von mir oder beziehungsweise von meinen Eltern, von Freunden, der Sohn, der Silvester Studeni, der hat schon gespielt. Und den habe ich am Tennisplatz kennengelernt, weil ich halt immer alle möglichen anderen Sportarten noch gemacht habe. Und da bin ich einmal zuschauen gegangen am Sonntagabend. Und da haben dann meine Eltern gesehen, okay, da hat man eh eine Ausrüstung, da hat man eh einen Helm und so weiter. Und daraufhin bin ich am Montag zum Training gegangen und habe nie wieder aufgehört. Also außer dann mit Karriereende dann.
Ja, klar. Aber es hat ein bisschen gedauert. Ich habe mir das ein bisschen raus recherchiert. EC Wien, dann EHC Fischerbräu, wo ist denn das?
Das ist ein Bierlokal im 19. Bezirk, das damals Sponsor war.
Okay.
Das war, ich habe zwischendurch, nehmen wir es einfach, meine Karriere beendet. Ich habe im Zuge des Bosman-Urteils, 95 war das, und also ich habe dann halt in Wien gespielt, so wie es die meisten jungen Spieler machen, man bleibt bei der eigenen Mannschaft. Ich war damals dann meistens dritte, vierte Linie, wobei damals hat man hauptsächlich nur mit zweieinhalb Linien gespielt. Das heißt, ich habe dann schon meine Einsatzzeit bekommen in der ersten Liga, aber damals waren noch 6 Imports, da war ich dann meistens Mittelstürmer, dritte Linie, das war noch ganz okay. Habe meine Defensivaufgaben brav erfüllt, war aber nie der Superstar. Also bei mir war Nationalteam auch, war mit der U20 war Ende, dort war ich da immer dabei, U8, U16, U18, U20, habe das auch geliebt, für Österreich zu spielen. Aber da war relativ schnell klar, besser wird es bei mir dann nicht mehr werden. Und dann ist das Bosman-Urteil gekommen und der Ken Tyler, den ich so sehr schätze, aber der hat dann Wien übernommen für ein Jahr. Und plötzlich waren wir halt statt 6 Importspieler, waren es 15, die verpflichtet worden sind, weil jeder, der irgendwie, jeder Kanadier, der eine irische oder italienische Großmutter hatte, hat dann sofort quasi, war als Europäer legitimiert. Mhm. Und es waren, glaube ich, damals 5 Mannschaften noch, 5 österreichische, ja, und bei jeder 15 Importspieler. Das heißt, also wenn du da nicht im A-Nationalteam dabei warst, hast du fast keine Chance gehabt, dass du überhaupt noch einen Platz in der Liga ergatterst. Der Ken hat mir zwar damals einen Vertrag angeboten, der war aber, glaube ich, sogar noch weniger dotiert, als der ohnehin schon bescheidene Vertrag des Vorjahres. Und wenn du als junger Spieler jedes Jahr ein Jahr älter und hoffentlich schon ein Jahr besser wirst, habe ich dann gesagt, du Ken, ich kann mir das nicht leisten oder ich will mir das nicht leisten. Ich sollte eigentlich jetzt mit dem Studium schon langsam das einmal anfangen, weil ich bis dahin zwar schon begonnen habe, aber fast keine Zeit war aufgrund der ganzen Trainingseinheiten und Spiele und dieses Herumreisen. Damals war ja auch noch Alpenliga, die wir damals gespielt haben. Und da habe ich dann gesagt, na gut, dann lasse ich sein und habe dann mit 21 meine Karriere eigentlich beendet. Habe dann lustigerweise parallel für den Kurier begonnen zu schreiben. Okay. Und dann ist, und ihr habt dann eben für Fischerbräu noch gespielt, in der dritten Liga, glaube ich sogar, das war also Wiener Liga war das. Und ich habe dann noch ein Jahr ziemlich cool mit Fischerbräu in der zweiten Liga haben wir gespielt, wo auch Lustenau war mit Ray Podlowski, auch schon leider verstorben und so weiter. Wo man dann das die Haberl-Brüder und so weiter, da haben wir dann das Finale ganz knapp verloren und das war da quasi das Sammelbecken für alle österreichischen Spieler, weil eben oben außer den Nationalteamspielern fast niemand mehr dabei war. Und nach der Saison hat sich dann aber gar nichts mehr gegeben und dann habe ich quasi aufgehört, so hast du mir das richtig erzählt. Und ein Jahr später ist dann lustigerweise wieder über den Ken Tyler, der dazwischen in Wien schon rausgeschmissen worden ist nach einem Jahr, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, in Kapfenberg, nachdem die dort den totalen Kollaps gehabt haben, in der zweiten Liga wieder einzusteigen und dort dann mit namhaften Spielern wie mit Arno Meyer, mit Werner Kehrt, Stefan Janisch dort in der zweiten Liga zu noch einmal einzusteigen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat die Karriere quasi noch einmal ein bisschen Fahrt aufgenommen und haben wir die zweite Liga dann gewonnen, die Nationalliga. Das war ziemlich cool. Und ja, und dann sind wir plötzlich wieder in der ersten Liga gewesen, weil die Liga wieder mal kollabiert ist, was ja auch öfters vorkommt.
Richtig.
Und plötzlich waren es dann 10 oder 12 Vereine, ich glaube 10 Vereine waren es dann in der ersten Liga. Und ja, so ist es dann weitergegangen.
Du hast auch bei den Capitals gespielt, du hast beim EC Salzburg gespielt, bevor Red Bull gestiegen ist, glaube ich, war das, und Wiener Eislöwen und UEC Mödling. Dann danach verwischen sich die statistischen Spuren auf Elite Prospects.
Ja, vielleicht bei, also wie gesagt, man hört es eh schon raus, ich war immer so ein Spieler, der zwischen, in der ersten Liga war ich nicht gut genug, um in die ersten 2 reinzukommen. Vielleicht außer wenn da gerade die Liga war mit ganz wenigen Importspielern und 10 Vereinen, dann habe ich es vielleicht geschafft, dass ich in der zweiten Liga als Mittelstürmer spielen darf. Aber ich war einfach ein viel zu schlechter Eisläufer, ich war viel zu langsam, dass ich da irgendwie mithalten hätte können. Und in der zweiten Liga, da war ich dann schon erste oder zweite Linie Mittelstürmer. Da habe ich dann auch dementsprechend Tore und vor allem dann hauptsächlich bei mir waren es meistens Assists machen können. Also das war dann schon recht lässig und das hat immer so abgewechselt bei mir. Und das war immer klar, ich werde nie das große Geld damit verdienen. Und ich habe eben damals schon Jus studiert und war dann in Salzburg. Und da war Red Bull übrigens schon dabei. Ja. Also
wirklich?
Für all die Meistertitel, die sich Red Bull feiern hat lassen. Ja, als ich gekommen bin, war Red Bull schon dort. Und der Mateschitz hat damals aber immer gesagt, wir steigen nicht einfach finanziell in die Liga ein, sondern wir müssen aufsteigen. Und ich bin dann damals gemeinsam mit dem Marc Brabant und dem Michi Sutnik sind wir dann nach Salzburg gekommen, um quasi diesen letzten Schritt, den sie im Jahr davor nicht geschafft haben, zu machen, dass wir einfach die zweite Liga gewinnen und dann in die erste Liga aufsteigen. Das ist uns gelungen mit einer durchwachsenen Regular Season, wo wir quasi nur Zweiter geworden sind und dann aber Playoffs, wo wir beim Best-of-5-Serien alle 3 Serien mit 3:0 gewonnen haben. Und dann aufgestiegen sind und ich hätte dann auch die Möglichkeit gehabt zu bleiben. Nur dann war wieder die Geschichte, die Realität überholt uns meistens, dass Feldkirch in letzter Sekunde ausgestiegen ist im Sommer und all die jungen Spieler, unter anderem der Patrick Harrand, die dort schon Verträge gehabt haben, plötzlich ohne Vertrag dagestanden sind und Red Bull Salzburg die alle aufgenommen hat. Und der Jorma Sitterinen, der damalige finnische Trainer, den ich aus Wien schon gekannt habe, zu mir gesagt hat, zu Sascha, es wird für dich eng. Ja, und ich weiß jetzt, ich war damals, weiß jetzt 27, 28, das wird für dich jetzt eng und ich möchte dich auf jeden Fall dabei haben, aber Es kann sein, du darfst dann nämlich nicht im Farmteam spielen, weil wir müssen eine gewisse Anzahl an erwachsenen, älteren Spielern nennen, die nicht hin und her wechseln dürfen. Das heißt, entweder du spielst in der ersten oder du sitzt auf der Tribüne. Und daraufhin habe ich dann den eigentlich schon vereinbarten Vertrag mit dem Dr. Ratschiller, auch leider schon verstorben, wieder aufgelöst und habe gesagt, du, das hat keinen Sinn, das interessiert mich nicht in meinem Alter. Ich war mit dem Studium schon längst fertig, ich wollte eigentlich nur noch ein, zwei Jahre spielen. Und habe gesagt, du, dann gehe ich nach Wien zurück, habe dann beim WEV noch als Kapitän dann eine Saison in der Nationalliga gespielt. Und da war aber von Anfang an klar, dass das meine letzte Saison ist, weil ich dann auch mit dem Doktorat, also mit meiner Dissertation schon fertig war und ich habe eigentlich nur mehr die Diss drangehängt, sage ich immer juristisch, weil ich noch zwei Jahre spielen wollte. Aber dann muss ich auch fairerweise sagen, hat es mir nicht mehr den Spaß gemacht. Also ich habe gespürt, meine Zeit ist vorbei. Erstens, besser wäre ich sowieso nicht mehr. Und ich habe auch in der Kabine, was immer das Wichtigste ist, was auch immer alle sagen, die schönste Zeit ist nicht die am Eis, sondern die in der Kabine. Ich habe nicht mehr den Spaß gehabt wie früher, weil ich mit der Musik und den Schmähs der 18-, 19-Jährigen einfach das hat mir nicht mehr getaugt. Also irgendwie war ich dann einfach, habe ich mich ein bisschen zu alt schon gefühlt und habe dann gemerkt, ich soll es einfach sein lassen. Und das, was du da jetzt noch rausgefunden hast, Mödling, das war dann nur mehr ein bisschen Spielen für ein bisschen Geld in der Regionalliga. Nicht Regionalliga, dritte Leistungsstufe, damals österreichweit sogar noch gespielt. Und die wollten eben mit eine Halle bauen und aufsteigen und so weiter. Und da haben sie gesagt, ja, dann lassen wir den alten Dominik da noch mitspielen, der hilft uns da noch ein bisschen. Es waren zwei super lustige Saisonen, das war dann eher so stressig nach der Arbeit. Ich habe damals in einer Anwaltskanzlei noch gearbeitet, nach der Arbeit schnell rausfahren. Und mit viel zu wenig Aufwärmen dort dann in der Kälte spielen. Und war aber noch eine schöne Zeit quasi zum Abschluss dann. Ja, und dann war es tatsächlich. Also dann habe ich auch kein einziges Mal mehr irgendwo gespielt. Dann noch als Trainer drei Saisonen gearbeitet. Und ja, dann war ich schon Servus TV.
Dann hätte ich noch eine Frage, weil es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist, dass man das irgendwie vergleichen kann. Wenn du dich mit einem aktuellen Crack vergleichen müsstest, wer wärst du heute?
Boah. Schwierig zu sagen. Das kann ich da gar nicht sagen. Ich bin jetzt auch sportlich, dadurch, dass ich die Spieler nicht mehr analysieren, bin ich ein bisschen zu weit weg. Ich kann da viele Spieler, ich habe heuer nicht viele Spiele gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es nur immer betonen, also ich war, wovon ich profitiert habe oder warum ich überhaupt in einer ersten Liga mitspielen habe dürfen, ist, weil ich halbwegs clever war. Ich habe erkannt eher, wo die Scheibe hingeht und dadurch war ich defensiv für jeden Trainer, ist nicht unverzichtbar, aber jeder Trainer hat mich gerne aufs Eis geschmissen, weil er gewusst hat, wenn er mich aufs Eis geht, passiert hinten nichts. Also ich habe immer sehr, sehr wenig Gegentore bekommen mit meiner Linie. Ich habe als Mittelstürmer meine Linien, glaube ich, immer ganz gut zusammengehalten. Ich war bei den Face-Offs recht gut. Ich habe jetzt nach vorne keinen Druck erzeugen können. Ich habe meine Flügel schön schicken können, das hat funktioniert. Aber ich war jetzt auch kein begnadeter Körperspieler, das habe ich nie besonders mögen. Also mir hat das weder getaugt, wenn ich an die Bande gecheckt wäre, noch war ich selbst eben auch dann meistens eisläuferisch nicht gut genug, dass ich da im richtigen Schwung hinkomme, dass ich die Leute dort an die Bande knalle. Also ich war eher so der Stellungsspieler, der aber halt sehr verlässlich war. Ja, also ich habe halt echt so gut wie keine Fehler gemacht, weil ich aber auch nichts riskiert habe. Ja. Also mir zuzuschauen, also wegen mir ist niemand in die Halle gekommen, sagen wir es einmal so. Ja. Ich gehe in die Halle, weil ich damals einen Raphael Rotter zuschauen will oder einen Conor McDavid, weil da offensiv irgendwas Grandioses passiert. Manchmal dann auch irgendwie ein völliger Schaß rauskommt. Das hat es bei mir nicht gegeben. Ja, also bei mir haben viele Fans wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass ich bei dem Spiel teilgenommen habe. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt ganz unwichtig war. Also ich will mich jetzt nicht ganz schlecht reden, aber ich war jetzt kein Spieler, warum man in die Halle geht.
Für alle Linzer-Zuhörer, am ehesten Jean Collins. Der hat letztes Jahr dritte Linie gesentert bei den Black Wings. Trifft wahrscheinlich ein bisschen drauf zu. Gut.
Ja.
Wer war dein prägendster Mitspieler?
Das ist schwierig. Prägendster Mitspieler. Also, das kann ich dann so nicht sagen, weil ich das eigentlich nicht gehabt habe. Es war im Positiven wie im Negativen. Am Anfang war es sehr prägend, schon beginnend bei Stadtlau damals, die Erwachsenen, die mich da aufgenommen haben und mir beigebracht haben, was jetzt Erwachsenen-Eishockey bedeutet, dass es jetzt kein Kinder-Eishockey mehr ist. Auch mit den negativen Sachen, dass wir dann trotzdem vielleicht nicht genug trainiert haben oder dann regelmäßig was trinken gegangen sind nach den Spielen und ich dann natürlich da dabei war, weil ich total happy war, dass ich bei den Erwachsenen da mittrinken darf mit meinen damals 16, 17 Jahren. So gesehen war das im Positiven wie im Negativen prägend. Oder ein Marty Dallman, der ein unglaublicher Sniper war, in den Playoffs immer da war. Ich habe ein oder zwei Saisonen mit ihm zusammengespielt, aber trotzdem, der ist vor jedem Aufwärmen raufgegangen und hat sich noch zwei Chicken angeheizt beim Aufwärmen, also vor dem Aufwärmen. Und nicht, dass ich jetzt deshalb zum Rauchen begonnen habe, aber es ist so unterschiedlich. Ja. Bis hin zu Spielern, die mich positiv mitgerissen hat, da war eigentlich der Arno Meyer, ein Vorarlberger, der 6 Jahre älter ist als ich, der zu mir gesagt hat, ich soll im Herbst nicht raunzen, wenn ich der Meinung bin, ich verdiene zu wenig Geld oder ein anderer verdient viel mehr, wenn man das dann damals noch weniger Transparenz aber trotzdem gehört hat, na, der verdient so und so viel und man denkt sich, aber der ist ja gar nicht besser als ich. Und der Arno hat damals zu mir gesagt, ich soll nicht raunzen, wenn ich im Frühling mich für einen Vertrag entscheide und da zustimme, dann bin ich mit dem zufrieden und dann kann ich im Herbst nicht unzufrieden sein, sondern es liegt an mir selber und ich soll nicht immer auf die anderen schauen. Ja, also ganz unterschiedlich. Auch zu Spielern, wo ich dann gemerkt habe, ja, die kommen zwar in die Medien total gut rüber und immer, die hauen sich für die Mannschaft rein und so weiter, sind dann aber trotzdem irgendwie Egoisten gewesen und haben sich in gewissen Situationen reingehauen. Das hat es auch gegeben. Also da werde ich jetzt natürlich keine Namen nennen. Ja, aber so den einzelnen Mitspieler kann ich da jetzt gar nicht sagen. Dadurch hat es auch viel zu viel gewechselt und ich habe viel zu viel interessante, leibende, super Leute kennengelernt. Ja, und das ist schon, also Kabine, sagen wir jetzt 25 Leute, mit 20 verstehst du dich dann schon meistens richtig gut und dann hast du halt ein paar, mit denen du dich nicht so gut verstehst. Aber ja.
Ist auch ganz normal wahrscheinlich. Inwiefern, also was hat sich im Eishockey am drastischsten verändert, seitdem du aktiv warst?
Die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist unpackbar hoch und auch das Training, und damit meine ich jetzt gar nicht das Trainingspensum, sondern dass jetzt viel, viel gescheiter trainiert wird. Und wahrscheinlich werden wir in 20 Jahren über die jetzige Zeit dasselbe wieder sagen. Entschuldigung. Bei uns war damals noch Masse, Masse, Masse. Man muss groß und kräftig sein, damit man mithalten kann. Und wir haben uns damals die Oberschenkel aufgeblasen mit Kniebeugen bis zum geht nicht mehr. Und da ist viel mehr darum gegangen, immer mit ganz hohen Gewichtern zu arbeiten. Und das war alles nicht so professionell. Und wenn du dir jetzt Eishockeyspieler im Sommer im Freibad anschaust, da würdest du jetzt nicht bei jedem erkennen, dass die Eishockeyspieler sind. Oder öfters höre ich das von meistens dann Frauen, die sich natürlich die Körper dann aus einem anderen Blickwinkel anschauen und sagen, was, das ist ein Eishockeyspieler? Weil mit der Montur schaut man natürlich viel größer und kräftiger aus. Mhm. Ja. Aber ich vergleiche es manchmal mit den Skispringern. Schau dir an, was das für schlanke Mandeln sind aus Eishockey-Sicht und was die aber für eine Sprungkraft haben am Schanzentisch, wie die explodieren dort die Oberschenkel. Und ich habe das Gefühl, dass es beim Eishockey auch viel mehr in die Richtung geht, weil jeden Kilo, den du zu viel hast an Muskelmasse, musst du mitschleppen, der kostet dich Geschwindigkeit. Und dadurch, dass das offensive Spiel durch die Regeländerungen in den letzten 20 Jahren massiv gefördert worden ist, also diese Regeländerungen haben schon echtes Tempo angefangen, 1998, Abschaffung, 2-Linien-Pass, das werden viele wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, das Redline-Offside, bitte dann alle selber nachgoogeln, über wie schnell die Spieler jetzt am Eis sind, du darfst mit dem Stock überhaupt nicht mehr dieses Haken und an der Bande dieses Festhalten, was bei uns damals gang und gäbe war, das darfst du das alles nicht mehr und das hat schon sehr zur Beschleunigung des Spiels wieder beigetragen und zum Glück werden jetzt damit technisch gute Spieler bevorzugt, weil das wollen wir sehen, wir wollen ja nicht sehen, dass die in der Ecken stundenlang nur hin und her gehackt wird und ja, und diesem Tempo, dieser Explosivität, das geht einfach nur mehr um die ersten 3 Schritte, ja, weil du brauchst nicht auf 60 Meter schnell laufen können, weil du hast keinen 60 Meter Sprint, außer du rennst einmal vielleicht einmal einen unerlaubten Weitschuss nach, aber ansonsten geht's immer nur um die ersten paar Schritte und wenn du dir anschaust, wie schnell nach Scheibeneroberung, gibt es Statistiken, in wie wenig Sekunden dann sofort wieder das Tor fällt, also es fallen keine Tore mehr, wo du Ausnahme jetzt im Powerplay, wo du da irgendwie eine halbe Minute mit der Scheibe herumspielst und kombinierst, das gibt es alles nicht mehr. Also dieses Tempo. Ja.
Gibt es einen, oder wahrscheinlich gibt es einen, aber welchen Aspekt von damals würde sich der Sportromantiker in dir heute wieder zurückersehnen?
Tatsächlich habe ich, ohne es wissenschaftlich belegen zu können, würde ich gern wieder mal ein Spiel sehen mit einem, wenn 2-Linien-Pass, wenn der verboten wäre. Weil der Grund, warum ich damals zum Eishockey gekommen bin, war, ich habe mir die damaligen Ostblock-Mannschaften, die UdSSR oder die Tschechoslowakei, wie die kombiniert haben. Und wenn du dir jetzt irgendwo auf YouTube oder irgendwo alte Videos anschaust, wie die aus dem, so wie man es jetzt bei 3 gegen 3 manchmal macht, dass die aus einem Angriffsdrittel sogar wieder rausgefahren sind, weil Scheibenbesitz, ja, spanisches Tiki-Taka, Scheibenbesitz über alles gegangen ist und du die Scheibe nicht hergeschenkt hast, im Unterschied zum nordamerikanischen System, Dump and Chase, ja, wir schießen die Scheibe rein und rennen nach und kommen übers Körperliche, was natürlich das Tempo an sich höher macht, aber also die Kombinationen vom russischen ersten oder zweiten Fünferblock damals, das ist schon gigantisch, was die für eine Übersicht technisch gehabt haben. Das wäre eher meine Eishocke, weil es mich wahrscheinlich auch als Spieler bevorzugt hätte, weil ich eben, wie vorher erwähnt, nicht die Geschwindigkeit und nicht dieses kämpferische Element gehabt habe, sondern eher dieses, ich sehe einen freien Spieler, den der andere noch nicht sieht oder so, dieses Kombinieren. Das ist das, was für mich Eishockey in den 80er Jahren, als ich dann begonnen habe, eigentlich ausgemacht habe, was halt jetzt fast gar nicht mehr gibt, außer in Powerplay-Situationen. Aber deswegen finde ich auch 3 gegen 3 irgendwie spannend, weil ich finde 3 gegen 3 ist ein anderer Sport. Ja, also ich finde, das ist, hat fast nichts mit Eishockey, das wir sonst kennen, zu tun. Und da musst du schon auch sehr, sehr clever agieren, wie man es dann hin und wieder sieht, wenn wichtige Spiele in Overtime-Entscheidungen oder in Overtimes entschieden werden, was da dann oft einfach vielleicht technisch talentierte Spieler für Stellungsfehler machen, weil sie nicht checken, wenn ich jetzt den Kopf in die Richtung drehe, dass der dann auf der anderen Seite vorbeifährt. Also da fallen dann oft sehr einfache Tore, die einfach schwere individuelle Fehler sind. Das kannst ansonsten bei 5 gegen 5 mit Kampfgeist sehr viel schon ausgleichen.
Das stimmt, das stimmt. Und im zweiten Teil, der erscheint nächste Woche, geht es dann um aktuelle Themen. Danke, er geht auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für die Aufmerksamkeit. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings und nachrichten.at/eishockey. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.